Also ich kann davon ausgehen, dass die Bundesregierung auch weiß, dass wir nicht weniger Katastrophen haben werden, aber mit deutlich weniger Geld plant, um darauf zu reagieren. Mit den Aussichten, die wir jetzt haben, mit einer Kürzung von mehr als 50% beim Etat für humanitäre Hilfe, werden uns ziemlich stark die Hände gebunden sein in Zukunft, um humanitäre Hilfe in dem Umfang leisten zu können, wie es nötig ist.
Was meint denn humanitäre Hilfe überhaupt?
Humanitäre Hilfe meint in erster Linie das Leben retten von Menschen, die in Krisenlagen sind, die in Not geraten sind, die durch Naturkatastrophen oder bewaffnete Konflikten in einer Lage sind, wo sie sich selbst nicht mehr versorgen können, wo auch die Versorgungslage in dem Umfeld, in dem Land, in dem sie leben, nicht mehr gewährleistet ist und auf externe Hilfe angewiesen sind, um überleben zu können tatsächlich. Und das ist die Aufgabe, die wir natürlich als humanitärer Akteur, als Diakonie Katastrophenhilfe wahrnehmen, mit unseren Partnern zusammen mit vielen anderen Organisationen, aber die natürlich auch das Geld braucht, um agieren zu können.
Jetzt will da dieser Vorwurf wieder greifen, Deutschland versucht immer die Welt zu retten. Ist das denn die humanitäre Hilfe, überall da zu helfen, wo gerade was kommt, ohne auf sich selbst zu schauen?
Ich denke, das sollte der Anspruch sein, ne? Also von allen, die sich wirklich in der humanitären Hilfe engagieren. Auch Deutschland ist ein Vorreiter gewesen, viele Jahre, was die Finanzierung angeht. Sollte das der Anspruch sein, natürlich überall da zu helfen, wo Not herrscht, wo Menschenleben in Gefahr sind. Und das hat Deutschland, glaube ich, gut in den letzten Jahren gezeigt. Aber Deutschland ist nicht alleine. Das ist eine Aufgabe der Weltgemeinschaft. Deutschland ist ein Teil derer, die sich dafür einsetzen und hat den Teil eben beigetragen, der notwendig war, um viele Konflikte zu lösen oder die Krisen und Katastrophen aus diesen Konflikten heraus zu lösen, Menschenleben zu retten und auch eben zu gewährleisten, dass Armut oder Hunger auch in den letzten Jahren eigentlich abgenommen haben, bis es jetzt natürlich jetzt wieder stockt und auch dieser Rückgang nicht mehr so stark ist oder so voranschreitet, wie es eigentlich geplant war, auch bis 2030. Das heißt, da fehlt eigentlich dann mehr Engagement und auch ein klares Engagement, diesen Pfad wieder aufzunehmen, anstatt jetzt eben auszubrechen, aus dieser gemeinschaftlichen Verantwortung Krisen und Konflikte anzugehen. Und das ist leider das, was im Haushalt jetzt fürs 2025 geplant ist und was für uns natürlich auch ein Schock war.
Es ist ja jetzt nicht nur seit diesem neuen Haushalt, sondern das ist ja eine Tendenz seit 2021. Da ist ja der Entwicklungsetat schon eingebrochen und dann auch noch die humanitäre Hilfe. Wie passt das zusammen eigentlich mit dem Versprechen im Koalitionsvertrag, mindestens 0,7% der Wirtschaftsleistung in Entwicklung zu stecken?
Ja, leider gar nicht. Also es verwundert uns natürlich auch, dass gerade diese Koalition in den letzten 3 Jahren so enorme Kürzungen im Etat für Entwicklungszusammenarbeit, aber auch der humanitären Hilfe vorgenommen hat, was fast 60% dessen waren, was noch 2021 gezahlt wurde für die humanitäre Hilfe. Und wir reden ja hier auch von Beträgen, die im Verhältnis zu dem, was in anderen Etats natürlich ausgegeben wird, jetzt, glaube ich, nicht das Land aus der Bahn wirft, wenn man diese Beträge, die natürlich notwendig sind, um Bedarfe weltweit zu decken und den Anteil eben zu leisten, der notwendig ist, auch aufrechtzuerhalten. Das Ziel der Koalition, die 0,7% auch einzuhalten, davon hat man sich leider verabschiedet. Man muss auch sagen, die Zahlen, die bisher dafür herangezogen wurden, wenn man genau hinschaut, wurde es auch nie wirklich erreicht. Das heißt, man müsste ehrlicherweise sich das nochmal anschauen, wie weit ist dieses Ziel noch wirklich relevant für diese Koalition. Und wenn es es noch ist, dann muss man das auch wirklich sich genau anschauen und auch wieder dieses Ziel im Blick nehmen.
Jetzt arbeiten Sie bei der Diakonie in der Katastrophenhilfe. Was bedeuten diese Einsparungen denn bei Ihnen?
Ja, konkret merken wir das natürlich auch jetzt schon. Also sogenannte Drittmittel, also Mittel, die von zum Beispiel aus dem Bundeshaushalt kommen, wie vom Auswärtigen Amt, machen bei uns ungefähr ein Drittel dessen aus, was wir jährlich einsetzen für die humanitäre Hilfe weltweit. Konkret werden die Kürzungen, die jetzt beschlossen werden, sich nicht sofort auswirken, sondern vor allem in den nächsten Jahren. Denn oft sind es Projekte, die laufen über ein halbes Jahr, ein Jahr, 2 Jahre, die bewilligt werden, die geprüft werden und dann halt anlaufen, weil humanitäre Hilfe ist auch längerfristige Hilfe und nicht etwas, was eine Woche oder ein paar Monate nur dauert, sondern das sind Engagement, was über viele Jahre geht. Das heißt, diese Kürzungen, die jetzt beschlossen werden, werden sich auswirken vor allem auf die nächsten 2, 3 Jahre, wenn es denn dabei bleibt, wie es jetzt geplant ist. Konkret können wir jetzt aber auch schon sagen, dass Projekte, zum Beispiel vom Auswärtigen Amt, die bisher finanziert wurden, ausgelaufen sind, nicht weiter finanziert werden. Das betrifft beispielsweise die geflüchteten Rohingya in Bangladesch. Vielleicht erinnert man sich noch an die große Krise 2017, wo fast 1 Million muslimische Rohingya nach Bangladesch geflohen sind und dort seitdem ausharren als Staatenlose. Diese Unterstützung, die wir bisher geleistet haben mit Finanzierung des Auswärtigen Amts, die fällt jetzt aus, leider Ende des Jahres. Und wir versuchen jetzt eben mit eigenen Mitteln, mit Spendengeldern, diese Hilfe aufrechtzuerhalten, den Menschen weiterzuhelfen. Aber das kommt natürlich nicht annähernd im Umfang an das heran, was wir noch mit den Geldern aus dem Auswärtigen Amt leisten konnten. Und deswegen ist auch diese Zusammenarbeit und auch dieser weltgemeinschaftliche Blick, dass man zusammen Krisen bewältigt, so wichtig und eben darauf setzen kann, dass solche Gelder für humanitäre Hilfe dann auch bereitgestellt werden, wo sie eben gebraucht werden.
Wenn das nicht geschieht, gibt es ja dann doch einige Gefahren. Zum einen, Sie haben jetzt die Rohingya in Bangladesch angesprochen. Da ist eine sehr schwere Situation, staatenlose, auch in einem Bereich, wo häufiger mit Hochwassern und mit Umweltkatastrophen zu rechnen ist oder gerechnet werden muss, leider Gottes. Und sowas hat ja langzeitige Folgen und auch unter anderem für die Stellung von Deutschen im Ausland, vom Blick auf das, wie man sich in der Weltgemeinschaft positioniert. Und jetzt zieht sich hier eine große Wirtschaftsmacht zurück und überlässt vielleicht nicht demokratischen Staaten oder anderen Akteuren das Feld, die vielleicht andere Interessen haben. Ist das auch eine Problematik?
Das kann eine Problematik werden, ganz bestimmt. Ich meine, so ein Rückzug, wie jetzt der Haushalt das quasi manifestiert, wirkt in vielerlei Hinsicht. Er kann destabilisierend wirken auf Länder, vor allem die in Konfliktregionen, also die Nachbarländer sind und zum Beispiel Geflüchtete aufnehmen. Ja, dass das die Kapazitäten natürlich überfordert von Ländern, die niedriges Einkommen haben oder eine geringe wirtschaftliche Stärke haben, um das zu meistern. Das heißt, diese Wirkung, diese Negativwirkung durch Konflikte, indem man selber dann nicht mehr humanitär aktiv wird, wirkt sich negativ auf Nachbarländer aus und vertieft auch deren Krisen. Ja, dass man natürlich dann auch eine Lücke dann plötzlich lässt für andere Akteure, ist nicht ausgeschlossen. Ich hoffe, dass man die natürlich schnell schließen kann, weil es geht letztlich um Menschenleben, die man retten will und nicht um politische Ziele, die in gewissen Regionen verfolgt werden.
Gleichzeitig ist ja zurzeit die große Migrationsdebatte in Deutschland am Laufen. Mhm. Da geht es immer um Pull-Faktoren. Jetzt würde ich sagen, sprechen wir aber auch über Push-Faktoren, wenn vor Ort nicht mehr geholfen werden kann.
Ja. Also was, glaube ich, ganz selten erwähnt wird in dieser Debatte ist, die Menschen, die fliehen weltweit, und das sind aktuell 120 Millionen, die entweder intern vertrieben sind in Ländern oder auch in Nachbarländern Schutz suchen, die fliehen nicht, um nach Deutschland zu kommen oder nach Europa. Die ganz große Mehrheit der Menschen, die fliehen, bleibt in den Nachbarländern, bleibt in den Regionen, in denen sie aufgewachsen sind, in der Nähe der Heimat und versuchen dort zu überleben und zurechtzukommen. Da sind diese Massen nicht, die jetzt nach Europa gehen. Und ich glaube, diesen Blick müssen wir klar haben, dass die Hilfe genau da vor Ort geleistet werden will, weil die Menschen auch die Hilfe dort haben wollen. Weil andererseits ist ihr Überleben gefährdet. Und wenn wir das nicht hinbekommen, als Weltgemeinschaft diese Herausforderung anzugehen, dann setzen sich natürlich auch Menschen in Bewegung, um Schutz zu suchen, um überleben zu können in anderen Regionen. Und deswegen muss man da wirklich aktiv werden.
Trotzdem ist die Spendenbereitschaft in Deutschland ja immer wieder relativ hoch. Aktionen wie Deutschland hilft, wenn es zu irgendwelchen Katastrophen kommt, können auf hohe Spendenbeträge hoffen. Inwieweit spielt das in Ihrer Arbeit auch eine Rolle oder vielleicht sogar in der Kalkulation der Bundesregierung?
Das ist interessant, weil ja und nein, würde ich auf Ihre Frage antworten. Also man wirbt viel Spenden ein, wenn große Katastrophen passieren, das ist richtig. Aber was man da auch wieder nicht sieht, sind die kleinen Katastrophen, die Langzeitkatastrophen, die vergessenen Krisen wie im Kongo, wie in Kolumbien, jetzt auch vielleicht im Tschad und Sudan, was auch schon lange andauert mit dem Krieg dort. Diese Krisen, die generieren keine großen Spenden mehr. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit haben, diese nicht gesehenen, diese vergessenen Krisen auch finanziell abzudecken und da tätig werden zu können oder tätig bleiben zu können vor allem. Und das können Spenden in der Regel nicht abdecken, weil die sind leider natürlich auch mediengetrieben. Man braucht eine gewisse Aufmerksamkeit, um Spenden zu generieren. Und aber ein Großteil der Krisen, die heute herrschen, auch die bewaffneten Konflikte, sind 60, fast 60 Konflikte, also mehr als, also so viele gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Die meisten davon kennt keiner, die meisten sieht keiner, die nimmt keiner wahr. Und dafür Spenden einzusammeln ist sehr schwierig und deswegen braucht es eben auch diesen Kompromiss, dass man auf Drittmittel zählen kann, auf Unterstützung der Bundesregierung, um eben in diesen Ländern noch tätig bleiben zu können.
Jetzt ist Haushaltsdebatte auch immer die Hochzeit des Lobbyismus. Jede Gruppe wirbt für sich, jede Interessensgruppe versucht, Gelder anzureichen, nochmal Gelder sicherzustellen. Wie stark können Sie denn eigentlich jetzt in dieser Haushaltsdebatte noch lobbymäßig eingreifen, um hier vielleicht eine Veränderung zu erreichen?
Gut, ich glaube, es gibt ein Zeitfenster natürlich bis zur Bereinigungssitzung im November, dann wird der Haushalt ja festgezurrt. Bis dahin ist noch Zeit zu überzeugen. Was wir machen können, ist sichtbar machen, was in der Welt passiert. Was passiert im Sudan, dass 750.000 Menschen in einer Hungersnot stecken und die Regionen, in der eine Hungersnot herrscht, sich ausweiten, weil nicht genug Hilfe vor Ort ankommt. Wir können nur immer darauf hinweisen, was passiert, wenn keine Hilfe geleistet wird. wenn Krisen sich ausweiten und was das für eine destabilisierende Wirkung auf Regionen oder Nachbarländer hat, das ist, glaube ich, das, was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten leisten müssen, um zu überzeugen und auch nochmal die Richtung zu wechseln und diese Kürzung zurückzunehmen. Denn was es jetzt braucht, sind nicht 1 Milliarde Euro für humanitäre Hilfe im nächsten Jahr, sondern 2,3 Milliarden. Das ist, glaube ich, kein großer Wurf im Bundeshaushalt, aber ist entscheidend dafür, um wirklich in den großen Krisen dieser Welt auch effizient und effektiv Hilfe leisten zu können.